Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch heute zu unserer Folge Nummer 32 und das Thema der Woche. Aktienrückkäufe, Wohltat oder ein billiger Trick? Philipp, wie war aber zuvor erstmal deine Woche?
Ja, Homeoffice.
Immer noch.
Immer noch. Verrückt. Und bei dir?
Ja, bei mir hat das bald ein Ende. Ich fange schon wieder an zu arbeiten.
Ja, sehr gut. Tust mal wieder was fürs Steuersystem.
Ja, endlich, endlich. Was für den Staat, was zurückgeben.
Apropos was zurückgeben. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung, einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar. Kommt sehr, sehr gerne. Wollen wir euch einladen, uns zum Beispiel bei Instagram zu folgen, in die Facebook-Gruppe zu kommen. Und natürlich würden wir uns total freuen, wenn ihr Mitglied bei uns werden würdet. Ab 99 Cent geht's los. Sieht man bei YouTube. Aber das war es auch genug in eigener Sache. Jetzt kommen wir schon zu den Sachen der Welt. Thema 1, bei dir war was?
Ja, bei mir geht es jetzt mal los mit was, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist bei den meisten. Und zwar das Unternehmen Check hat gestern, also geschrieben CHEGG, kommt von dem Ei tatsächlich und dem Huhn.
Kommt der Checker drauf? Ach nee, das Ei.
Ja, nicht genau, Ei und Huhn. Da geht es nämlich los von der Firmengründung. Jedenfalls ist es ein sehr starkes Quartal gewesen für Check. Und Check ist eine Lernplattform in den USA und die digitalisieren quasi die komplette Schule. Also es ging los mit dem, oder es geht auch weiterhin noch mit dem Verkauf und dem Vermieten von Lehrbüchern und E-Books. Ging dann weiter mit dem Vermitteln von Studenten an Hochschulen und Universitäten. Stellten Praktikas und eben auch die Verbindung zu den Unternehmen her, stellten Stipendien und auch einen Online-Zugang für die Schüler und Studenten, dass die dann eben ja direkt zu den Lehrern Kontakt aufnehmen konnten und das sogar im 24-Stunden-Service. Interessant dazu ist, dass es ein schuldenfreies Unternehmen ist mit einem skalierbaren Geschäftsmodell und einer wunderbaren Kundenrezession. 87% der Studenten in den USA kennen Check. Und 92% der Nutzer geben an, dass sie ein besseres Ergebnis, also schulisches Ergebnis, erzielen konnten dadurch. Es ist natürlich noch ein junges Unternehmen, was sehr große Verluste fährt an sich noch und aber schon ab 2021 in den Gewinnzahlen sein möchte. Und die Zahlen waren super. Abozahlen plus 29% auf 3,9 Millionen Leute. Der Umsatz stieg um 35%. Der IPS fast um 50% gestiegen und die sind natürlich Profiteur von den geschlossenen Schulen. Ne? Also alles ist digital. Ja. Sie haben die Schule digitalisiert und eben vorangebracht und das wird, denke ich, auch ein nachhaltiger Profiteur sein. Also nicht nur, oder auch nach Ende des Shutdowns werden die weiterhin gefragt sein, weil natürlich, wie gesagt, 92% der Nutzer bessere Ergebnisse erzielen. Also das finde ich schon ziemlich stark, ist bei mir direkt auf die Strong-Buy-Liste gesprungen. Aber wo gesprungen, die Aktie ging auch gleich mal 35% nach oben. Das war schon ziemlich heftig. Aber insgesamt finde ich das schon ziemlich gut und es ist auch irgendwie eine gute Sache, wenn man weiß, dass Unternehmen endlich unser Schulsystem digitalisieren. Du kennst das ja schon ein bisschen, ne?
Ja, wie gesagt, als ich in Kanada gewohnt habe, da war ja schon alles digital. Ich bin eigentlich, also es ist auch gar kein Vergleich zum Deutschen, wie ja. du ja auch sagst. Wir sind uns eigentlich einig, ja. hier muss in Deutschland wirklich sehr, sehr viel gemacht haben.
Check aber hat ja auch nur USA bisher vor sich und kann natürlich jetzt auch extrem weit dann, ja, ne? expandieren. Ne? Genau. Was ist denn dein erstes Thema heute?
Ja, was mich noch vorher interessieren würde, Marcel, was war denn zuerst da? Henne oder Ei?
Ja, das ist die Frage.
Mal vielleicht bei Aktienkaufen von Check auf der Hauptversammlung fragen. Wer genau. war zuerst da? Ich habe mitgebracht. Ja, wie soll man es anders sagen? Es ist, ich war erst am Überlegen so, die App für die Frau. Und dann dachte ich mir, nein, sowas wollen wir ja nicht schreiben.
Ja.
Also habe ich es geschrieben, die App für alle, die Inspiration und bestmöglichst personalisierte Werbung wünschen.
Ja.
Ich spreche nicht von Modern Value Investing.
Nein.
Ich spreche nicht von Facebook, nicht von Instagram. Ich spreche von Pinterest.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es, also ich kenne, glaube ich, keine Frau, die es nicht hat.
Ja, und ich kenne auch keinen Mann, der es hat. Oder?
Nee, nein, ich nicht. Nee, habe ich wirklich nicht. Aber ja, es macht natürlich extremst Druck, ne? Wenn du zum Beispiel dir eine Wohnung oder so guckst, erstmal bei Pinterest, und es ist ja echt unglaublich, eigentlich dieses Geschäftsmodell. Du suchst nach Inspiration, also eigentlich suchst du nach Werbung.
Eigentlich also, schon, ja. Also was könntest du gebrauchen, ja, was könntest du integrieren in deinen Haushalt?
Ist unglaublich.
Das ist ziemlich spannend.
Also und man muss auch wirklich sagen, sie haben einen Gewinn je Aktie hingelegt von 25 Dollar Cent und es wurde gerechnet mit einem Verlust von 0,08 Dollar Cent. Umsatz 271,94 Millionen US-Dollar versus 201,9 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Also wirklich super schöne Zahlen.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Konzept, auch eine interessante Plattform, eine interessante App. Ich glaube, das kann man auch enorm skalieren, wirklich, also du generierst wahrscheinlich auch Provisionen dann vielleicht auch irgendwann über die Verkäufe.
Vielleicht noch was Spezielles dazu, ich glaube, dass der Umsatz, der EPS sogar noch höher ausgefallen wäre, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, denkst weil du? Ja Facebook und Alphabet sagten, dass sie weniger Werbeeinnahmen hatten an sich. Hatten und hier wird es trotzdem ein positives Ergebnis. Vielleicht wäre es ohne Corona noch besser geworden.
Ja, das kann sein, aber ich finde, es wäre sogar eine interessante Beimischung, finde ich, fürs Depot. Wenn man jetzt nicht so auf Facebook steht. Ja. Du bist ja Facebook-Aktionär.
Ja,
aber
verraten.
So, ja, ich finde es eigentlich, wie findest du Pinterest?
Interessant, aber für mich, ja, man müsste sich halt eigentlich mal angucken, ja. Also mal selber vielleicht mal runterladen und da tiefer. Wäre vielleicht mal interessant auch, was ihr
vielleicht können wir es mal als Aktienanalyse machen.
Das wäre gut. Sind ja so lange noch nicht an der Börse.
Ja. Vielleicht stimmt das ja jemand ab, man kann ja jetzt Mitglied bei uns werden und dann kann man natürlich auch mit über Aktienanalysen entscheiden. Thema Nummer 3 bei dir.
Genau, ich finde es sehr spannend aktuell. Man liest jeden Tag Neues zum Wettlauf um den Impfstoff gegen Covid-19. Und hier gibt es ja recht viele Spekulationen und wer hat die Nase vorn und es gibt ja immer so ein paar Unternehmen, die jetzt genannt werden, ne? BioNTech, die zusammen mit Pfizer an dem Impfstoff arbeiten. Sanofi hat jetzt schon 2 Kandidaten ins Rennen geschickt. CureVac, auch ein deutsches Unternehmen, ist ja mit dabei. Und natürlich hat dann auch das ganze Geschäft um Antikörper, hat jetzt Roche für sich quasi schon eingenommen. Die haben jetzt ein tolles Produkt rausgebracht, was auch bezahlbar ist und sehr schnell ist und sehr zuverlässig ist. Und Gilead haben wir ja auch noch mit dem Remdesivir. Und die Produktion wollen sie auch weiter hochfahren, um eben die Extremverläufe zumindest zu minimieren und zu bekämpfen. Also jetzt nicht jeden, sondern erstmal die Extremfälle. Und das ist ein spannendes Rennen. Ist vielleicht auch entscheidend, wie die Börsen jetzt in Zukunft weitergehen, weil wenn man weiß, ein Impfstoff ist dann vielleicht sogar bald da, dann ist das Problem an sich ja fast, zumindest auf Blick der nächsten 12 Monate
hoffen
oder 24 Monate hoffen relativ schnell ja. vergessen.
Ja. Das ist GlaxoSmithKline ist ja eigentlich auch groß noch mit Stimmt. dabei, arbeitet mit Sanofi auch zusammen.
Genau.
Auf der Basis, Bayer stellt Kapazitäten, also man sieht auch, da arbeiten eigentlich wirklich alle zusammen, weil ich glaube, jeder Pharmahersteller weiß auch, dass betrübt ganz schön das Geschäftsmodell, was man da auch einfach hat.
Genau.
Ich habe noch mitgebracht, schöner Wohnen durch Pinterest und vielleicht auch schöner Wohnen durch Vonovia, haters gonna hate, der FFO. Also, wir hatten es ja in unserer Reitfolge, ist ja der Cashflow aus der Vermietungstätigkeit, stieg um 10,5% auf 335 Millionen Euro und die Mieten erhöhten sich um ca. 5,8%. Was ich aber auch interessant fand, war, Weißt du, wie hoch der durchschnittliche Mietpreis bei Vonovia in Deutschland ist? Was denkst du, ist er über 7 Euro oder unter 7 Euro?
Ich sage, er ist unter dem.
Genau.
Ja, das ist also, das, was viele immer denken, sind die Miethaie. Nein, es ist
also unter 7 Euro, einige deutlich teurer in Deutschland. Ja. Aber wenn du eine schöne Wohnung hast, sie schön mit Pinterest eingerichtet hast, dann fehlt dir natürlich noch der passende fürs Leben.
Genau.
Oder passend. Die passende.
Genau.
Und dann gehst du zu?
Match Group. Ja, die haben nämlich auch Quartalszahlen gebracht und auch hier wieder tolle Zahlen, muss man sagen. Denn man hat einen Gewinn je Aktie von 55 Dollar Cent erreicht. Das sind 12,2% mehr, als die Erwartungen hatten. Der Umsatz über 17% besser als letztes Jahr, auch 544 Millionen Dollar. Und das Wachstum von Tinder ist zwar ein bisschen zurückgegangen in den Corona-Zeiten, also weil auch viele sagten, na gut, ich kann keinen treffen, also Premium-Account eher nicht.
Ich habe Kinder, kein Tinder.
Das ist auch witzig, weil man hat das dann auch in den jeweiligen, ich sag mal, wirklich Krisenregionen gemerkt, dass man dort einfach wirklich gekündigt hat oder vielleicht auch gar keine Neuanmeldungen hatte. Aber insgesamt stieg es dann doch dennoch um 6 Millionen neue Kunden, nur bei Tinder.
Wahnsinn.
Bei Match Group selber sind es 9,9 Millionen und hier ist ja natürlich auch noch viel Luft nach oben. Vor allem fand ich auch spannend, dass vor allen Dingen Frauen häufiger jetzt dazugekommen sind und auch vermehrt, also anteilig.
Zu Tinder? Also,
ja, tatsächlich. War vorher nicht ganz so sehr, es war halt männerlastig
alle
noch.
Bei Elite-Partner.
Vorher, ja. Jetzt sind sie alle zu Tinder. Ist günstiger aufs Jahr vielleicht. Die Aktie zog dann natürlich durch, also ordentliche Pluszahlen, die man hier als Aktionär erleben durfte. Also Philipp, ich sag nur, die Liebe zählt.
All you need is love.
Genau.
All you need is love.
Apropos
Liebe. Ich muss mehr sagen, eigentlich mein Top der Woche wäre meine Freundin gewesen. Gestern Abend, oder ist sie, nicht wäre gewesen, gestern Abend sagt sie zu mir, ja, weißt du was, wir müssen ja eine Bildungslücke schließen. Ich sage, oh, bei mir oder bei dir? Und sie sagt, ja, bei dir. Nee, ja, bei mir. Und ich sage, was denn? Und sie guckt mich an und sagt, was hältst du davon, wenn wir Star Wars gucken? Ich dachte, ich werde bekloppt.
Okay.
Erstmal kneif mich, werde ich wach?
Ja.
Wir haben angefangen, Star Wars zu gucken bei Disney.
Ja.
Also welche Frau, also.
Es gibt schon welche.
Also unglaublich. Ja, ich habe zwei Tops der Woche. Also einmal meine Star Wars guckende Freundin. Mhm. Und ich muss auch sagen, sie hat eine Stunde geschafft. Ja. Also wirklich Kompliment dafür. Und da muss man einfach auch sagen, ja, die Quartalszahlen von Disney sind gekommen. Und wer hätte das gedacht? 90% Gewinneinbruch bei Disney. Natürlich Vergnügungspark, Ferienresorts, Kreuzfahrten und die Shops waren geschlossen. Dann hast du natürlich auch Disney Plus. Verlust minus 812 Millionen US-Dollar. Warum? Hohe Kosten. Und da muss man auch sagen, ja, es wird ja überall immer davon berichtet, Disney hat so hohe Abonnentenzahlen. Ja, sie haben vielleicht über 50 Millionen, aber von diesen 50 Millionen zahlen nur 32,1 Millionen. Und das ist insgesamt auf Disney Plus, ESPN Plus und Hulu, ne? Und wenn du jetzt mal siehst, im Vergleich zum Vorjahr waren bei ESPN Plus schon 17% weniger. Und das ist schon ein enormer Rückgang auch, ne, den du da hast. Das musst du erstmal mit Disney Plus auffangen. Dividende wird ausgesetzt, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. In Shanghai soll ja der Themenpark jetzt auch wieder aufmachen nächste Woche. Aber es ist natürlich, ja, da bleibt noch ein bisschen was übrig, glaube ich, bei Disney, bis die wieder auf dem Dampfer sind, oder? Was denkst du?
Ja, das wird schon eine ordentliche Lücke sein, die dann in den Zahlen zu sehen ist, aber ich glaube trotzdem, selbst von denen, die jetzt nicht zahlen, bei Disney Plus gibt es einige, die dann einfach wirklich dort bleiben.
Hm.
Also es sind ja auch viele Familien und es wird ja auch noch weiter ausgerollt. Fall. Also ich bin da sehr zuversichtlich.
Was denkst du, wird Disney Plus wieder, also wird Disney wieder eine Dividende zahlen, bevor meine Freundin und ich durch sind, um alle neuen Star Wars Teile zu gucken?
Da sie ja bloß zweimal im Jahr zahlen, soweit ich das weiß.
Ja.
Glaube ich, das wird noch ein Stück dauern.
Ich werde berichten.
Man hat ja noch das Q2, das wird ja auch nicht gerade billig sein für Disney. Insofern glaube ich.
Ich werde berichten, ob wir vor der nächsten Dividendenzahlung schon durch sind mit Star Wars.
Sind gespannt.
Weiteres Top der Woche neben meiner Freundin ist Ferrari. Und da muss man wirklich sagen, Ferrari war auch in Kurzarbeit, hat die Mitarbeiter um 7 Wochen weiterbezahlt, obwohl sie nicht gearbeitet haben. Erstmal wirklich schön, dass auch Unternehmen so ihre Mitarbeiter zu den Mitarbeitern stehen. Und während dieser 7 Wochen hat man nicht einfach nur nichts gemacht, sondern man hat die Taskforce Back to Track hat man gegründet. Diese haben ein Hygienekonzept erarbeitet. Hier wird wirklich enorm desinfiziert, bevor man in die Werkshallen geht. Mitarbeiter werden regelmäßig getestet und wenn jemand positiv getestet wurde und nicht nach Hause kann, weil zum Beispiel die Oma, die Eltern, also eine Risikogruppe da ist, stellt Ferrari diesen Leuten sogar noch eine Unterkunft. Und das ist doch toll, oder?
Ja, absolut.
Das ist, und man akzeptiert auch an der Börse, dass die Gewinne wirklich mal zurückgegangen sind. Also das hat auch das Management ganz klar kommuniziert. Und die Aktionäre, die Börse, hat es positiv aufgefasst. 1,47% schloss man am Tag, wo die Quartalszahlen berichtet wurden. Und das muss ich sagen, das finde ich toll. Also ja. Schönes Unternehmen, dass man auch sowas für die Angestellten macht.
Genau, ist auch eine Win-Win-Situation, ne? Ja. Weil wenn es den Mitarbeitern gut geht, geht es dem Unternehmen gut, die arbeiten besser. Du bindest
die natürlich enorm an dich.
Aktionäre haben mehr davon. Das ist eigentlich schon langfristig deutlich der bessere Weg.
Deswegen mein Top der Woche an zweiter Stelle an Ferrari.
Genau. Ja, mein Top der Woche war, ich war zufällig dabei bei der Lufthansa-Hauptversammlung. Also, hab mir das einfach mal angesehen, hat noch ein bisschen Zeit und hab die Rede. Du
warst zufällig dabei?
Ja, ich habe das zufällig gesehen, hab den Link angetippt und war dann doch dabei. Ja, dachte mir, war kein Plan vorher.
Ich dachte schon, du hast die Kamera gehalten.
Und ich bin auch froh, dass ich es gesehen habe, weil der Herr Carsten Spohr, der CEO von der Lufthansa, der hatte eine brennende Rede gehalten zur Hauptversammlung und das war wirklich, fand ich, ein bisschen ergreifend. Also er hat das insgesamt wirklich daran appelliert, dass das Unternehmen die Kräfte bündeln muss und eben ja offensiv quasi den Schaden der Krise bewältigen muss. Jetzt gibt es natürlich auch einen Plan, den hat er vorgestellt, wie Lufthansa wieder tatsächlich in die Luft kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man rechnet erst ab 2023 damit, wieder den neuen normalen Betrieb zu nennen, zu bekommen. Das ist natürlich noch eine Weile hin. Man hat jetzt auch ältere Flugzeuge schon stillgelegt und möchte da natürlich vielleicht auch mal für einen Querverweis an die Airbus-Aktionäre oder die, die es werden wollten. Ja, wenn jetzt natürlich ein paar Flugzeuge raus sind und dann hat man irgendwann wieder den relativen Normalbetrieb, dann bräuchte man wahrscheinlich auch wieder neue Flieger. Vielleicht für die Auftragsbücher von Airbus gar nicht so schlecht. Dann ging es natürlich ganz wichtig für die Aktionäre auch um die staatlichen Kredite und Beteiligungen, die nun jetzt erfolgen werden. Und diese sollen schnellstmöglich wieder abgebaut werden. Das hat er nochmal ganz stark angekündigt und nochmal extra betont. Das fand ich ziemlich gut. Vor allen Dingen wollen sie auch dabei wettbewerbsfähig bleiben. Das ist ja auch wichtig, damit sie auch langfristig eine Zukunft haben. Er schloss ganz klar eine staatliche Lenkung aus des Konzerns. Also es ist weder im Interesse des Bundes noch.
Aber was macht denn dann die Angela? Wenn sie dann nicht mehr in der Deutschen Bahn sind ja alle Vorstandschefposten belegt.
Ja, stimmt. Deswegen gut, dass sie das dann ausschließen. Das ist, glaube ich, in keinerlei Interesse. Und ja klar, im ersten Quartal erleidet die Lufthansa einen Riesenverlust in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Und im Q2 wird es voraussichtlich noch viel mehr werden. Man hat jetzt schon Passagierflugzeuge, hat man umfunktioniert in eben Cargo-Flieger. Also man nennt das intern, das fand ich ein bisschen witzig, Prachter. Also
Prachter.
Nicht Frachter, sondern Prachter wegen Passagierflugzeug. Verrückt. Und insgesamt fand ich es schon sehr, sehr stark, wie der Herr Spohr, mit welchen Emotionen, mit welcher Leidenschaft, auch welcher Demut und mit welchen hoffnungsvollen Worten er sich quasi an die Aktionäre wandte und eben hier einen Schlachtplan vorzog, der aus der Krise führen kann und wird.
Ja, hoffen wir. Also ich bin ja gespannt, wenn es wieder losgeht. Ich fliege ja relativ viel und wir werden sehen, also ich werde dich auch die Community gerne mal auf dem Laufenden halten, wie denn das Fliegen dann so wird. Nach oder mit Corona. Also, ich bin wirklich gespannt. Ich habe ja jetzt gehört die Woche im Podcast, dass 15, also die Flugzeuge, das ist ja auch wieder so eine Krux, die müssen fliegen.
Ja.
Obwohl sie leer sind, fliegen die teilweise. Weißt du warum? Weil sie sonst die Slots verlieren. Also, das Start- und Landerecht an einem Flughafen würde dann auf einen Wettbewerber übergehen. Und das heißt wirklich, die fliegen teilweise, um diese Slots zu behalten, fliegen die los, ohne irgendeinen Passagier.
Ohne Ware, ohne alles.
Ja, ohne alles. Also, und das ist nicht nur in Europa so. Das ist wirklich auf der gesamten Welt so.
Das ist ja auch erschreckend, ne? Welch bürokratischer Unsinn.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja,
da springt die Greta im Kreis.
Die Greta, ja. Wer auch Hilfe braucht, meines Erachtens nach, ist mein Flop der Woche. Und ich rede vom Großmeister. Mein Flop der Woche ist aber tatsächlich Warren Buffett. Er hat nichts gekauft. Airlines? Also, warum hat er denn nicht unseren Podcast gehört? Dann wüsste er, dass man keine Airlines kaufen sollte. Ja, also, ich finde es ein bisschen schade, dass er wirklich so gar nichts gekauft hat, ne? Also kein gar nichts. Auch nichts nachgekauft oder irgendwas. Also, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft von ihm. Auch seine Hauptversammlung soll jetzt nicht so der Bringer gewesen sein, habe ich gelesen. Und jetzt ist natürlich meine Frage an dich. Du hattest ja mal als Flop der Woche Crash-Propheten.
Ja.
Ist Mr. Buffett jetzt für dich ein Crash-Prophet oder warum hat er nicht nachgekauft?
Nein, ich glaube ganz einfach, dass Warren Buffett ein was richtig gemacht hat. Und zwar hat er seinen Fehler wieder korrigiert, überhaupt Airlines zu kaufen. Und hat diese jetzt, ich sag mal, veräußert, weil er ja auch nicht weiß, welche seiner Airlines, die er im Depot hatte, irgendwann mal pleite gehen könnten aufgrund der Krise. Und deswegen ist das schon ein nachvollziehbarer Schritt. Lieber, ich sag mal, einen teuren Verlust schlucken, als dann später vielleicht den Totalverlust zu erleiden. Das ist ja dann auch nochmal deutlich teurer. Auf der anderen Seite, denke ich, wird er sich das Ganze noch anschauen, wie die Krise bewältigt wird, wenn dann wirklich ein Peak da ist und vielleicht auch einfach ein Impfstoff da ist. Dass er sagt, ich will jetzt hier nicht noch mehr Geld verbrennen, die Krise war schon teuer. Und dann einsteigt, weil er kann es ja auch nicht so, dass er jetzt 100% in Cash ist. Ja,
nee, aber 137 Milliarden Dollar ist ja schon.
Gut, er hatte vorher auch schon die 128 und da liefen die Kurse. Also ich glaube, der wartet auf einen Zeitpunkt, wo er es ja auch, ich sag mal, vor Aktionären auch wiederum vertreten kann.
Also ja, wir sind gespannt. Ne?
Wird spannend, ja.
Wen hast du uns denn als Flop mitgebracht?
Ja, neben den Crash-Propheten mag ich eine andere Gruppe von Personen auch so gar nicht.
Wer denn?
Ja, Verschwörungstheoretiker.
Oh.
Die machen ja gerade extremst
nimmst
die Runde.
Nimmst du mal deinen Aluhut ab.
Ja.
Nimmst du mal deinen Aluhut
ab. Ja, Wahnsinn. Also wie aus dem Boden schießen sie gerade hier, alle gegen Gates und Soros.
Ja, wo
und,
ist denn der Herr Gates eigentlich?
Ja.
Wo ist er denn
jetzt eigentlich, ne? Und die da oben planen was und alles hängt miteinander zusammen. Also,
wer sind denn die da oben?
Ja, die ganzen Staaten und ach, hör auf jeden Fall ganz schlimm. für diejenigen, die jetzt noch nicht in Verschwörungstheorien verfallen sind und da einfach eine kritische Frage dahinter haben und noch nicht verloren sind, hört euch doch gerne mal den Podcast von Gabor Steingart an. Im Morning Briefing war da Herr Professor Michael Butter da, der eben Wissenschaftler für Verschwörungstheorien ist an der Uni in Tübingen. Und ich glaube, so ein bisschen zum Aufklären ist das durchaus angenehm, also, dass man da mal reinhört.
Ich habe mal jemanden gehört, der wirklich, persönlich, der davon überzeugt war, dass an den Polen oben und unten, da sind Eingänge und da leben die Superreichen.
Ach so.
Ja. Und da stellt sich mir natürlich die Frage. Ne, die sind dann also unter dieser Eisschicht, da leben die auf ihren.
Ist auch wärmer, denke ich.
Was mich aber wundert ist, da ist ja kein Tageslicht. Wie machen die das denn mit den Golfplätzen?
Ah.
Wie wächst denn da das Gras?
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Donald da unten nicht golfen würde.
Ne, Eisgolf.
Eisgolf.
Mhm.
Eisstock schießen.
Also, ja, ich finde es schon mal faszinierend. Also gut, man kann keinen Verschwörungstheoretiker überzeugen. Das funktioniert einfach nicht, weil man ihn dann persönlich bloßstellen müsste mit seiner Meinung.
Vielleicht hat er ja auch recht.
Ja,
vielleicht leben wir in der Matrix.
Vielleicht ist es so. Oh Mann.
Apropos in der Matrix.
Ja.
Alte Umfrage der Woche. Hatten wir eigentlich gar keine wirklich, weil es ging ja um die Bayer-Hauptversammlung und wir hatten ja nur mal so gefragt, warte schon mal auf Hauptversammlung. Aber wir haben einen spannenden Gast. Und wir haben für euch jemanden zum Thema Immobilien, der zu uns in den Podcast kommt. Und deswegen ist einfach die Frage, welche Frage hättest du in Bezug Kauf oder Vermietung einer Immobilie? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe und schreib das gern in die Kommentare, oder?
Genau, richtig. Das ist das nächste Thema nächste Woche.
Genau. Heute unser Thema ist?
Aktienrückkäufe, Wohltat oder billiger Trick?
Und ja,
ist eine reißerische Headline. Ne?
Aber da ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich ein Aktienkauf, ein Aktienrückkauf?
Ja.
Ein Aktienrückkauf ist, wenn ein Unternehmen eigene Aktien von den Aktionären zurückkauft.
Und ja, genau. Warum macht man das? Also Ziel wäre dann tatsächlich Kurssteigerung und die Erhöhung des Gewinns die Aktie zu erreichen. Also ne, der Gewinn wird dann durch weniger Aktien geteilt und damit steigt der natürlich, der EPS zum Beispiel. Ja.
Dann ist natürlich auch die Frage, womit werden eigentlich Aktienrückkäufe finanziert? Und weil oft hört man ja hier, das und das Unternehmen hat einen Aktienrückkauf angekündigt und entweder nimmst du Eigenkapital, also das, was du selber auf dem Bankkonto hast, oder es nehmen manche Leute Schulden auf, also manche Unternehmen, Fremdkapital. Also dann, und wenn ein Unternehmen das macht, dann hat man den Leverage-Effekt. Also was heißt das? Du bläst deine Bilanz auf mit Eigenkapital, mit Fremdkapital, kaufst davon Aktien zurück, bezahlst Zinsen darauf und deine Eigenkapitalrendite erhöht sich, weil natürlich dein Asset, also alles, was du in der Bilanz stehen hast, auch das Fremdkapital steigt und das Eigenkapital sinkt. Und somit hast du eine höhere Eigenkapitalrendite und manche Leute denken dann, Mensch, geil, die haben hier 40% Eigenkapitalrendite, ab jeder der Peter. Und ja, das ist echt schade. Jetzt ist natürlich die Frage, Marcel, warum glaubst du, kaufen Unternehmen Aktien zurück?
Ja, viele kaufen natürlich aufgrund der Pflege des Aktienkurses, ne? Weil die, ja, man simuliert quasi eine steigende Nachfrage nach der Aktie, weil ja auch dort mehr gekauft werden und damit steigt natürlich auch der Aktienkurs, ganz klar.
Sieht man ja auch öfter mal bei Unternehmen, die gerade in irgendeiner Krise sind und die dann auch sagen einfach so, wir haben uns heute dazu entschieden. Also man will damit auch so ein paar Meinungen vom Markt natürlich entkräften, ne? Wenn der Markt eine Aktie abstraft, das heißt, es gibt mehr Angebot als Nachfrage, dann sinkt ja auch der Preis. Und somit sagt man dann ja, nee, da steigen wir jetzt ein, weil wir sind überzeugt, das stimmt so nicht. Also
hat man vor kurzem bei Fresenius gesehen.
Zum Beispiel, ja.
Die haben das jetzt gemacht gehabt.
Dann ist natürlich, kann man auch sagen, Mensch, wir kaufen eigene Aktien zurück für Akquisition. Und warum das? Weil du kannst ja eine Akquisition machen. Entweder du machst Cash oder du sagst, hier komm, ich gebe dir Aktien. Aktien von meinem Unternehmen, damit bezahle ich zum Beispiel die Eigentümer aus.
Hat man bei Bayer gesehen, als Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Oder dann gibt es natürlich auch noch einen weiteren Grund.
Genau, und zwar man gibt das nicht anderen Firmen bei einer Übernahme, sondern einfach der Belegschaft. Es gibt ja Mitarbeiteraktien oder eben Gratisaktien für Aktionäre, die eben langfristig eine Aktie halten. Schönes Beispiel hierfür ist die Air Liquid, die einfach immer wieder Bonusaktien an die Aktionäre, die länger halten, quasi ausgeben, ne? Und die kaufen sie erst zurück und geben es dann quasi den Aktionären.
Also die lang, und das ist eigentlich super, ne? Dass, wenn du überlegst, du hältst die Aktie 2 Jahre, kriegst für 10 Aktien, die du hast, kriegst du eine geschenkt.
Ja.
Also eigentlich eine super, und du kannst ja noch abgeben. Das hast du ja auch gemacht.
Ja.
Da gibt es ja dann sogar nochmal 10% mehr Dividende.
Genau.
Also eigentlich ein Must-Have für jeden Dividendenjäger, oder?
So eine Air Liquid, ja.
Ja. Dann ist natürlich auch, was man sagen kann, Mensch, ich habe zu viel Cash in the Dash und ich lege das einfach mal meine überschüssige Liquidität an, weil ich weiß, ich habe so ein geiles Unternehmen, dass das auch nochmal den Wert steigern wird, wenn ich da selber nochmal rein investiere.
Die höchste Rendite, wenn du in sich selbst investierst.
Genau, richtig.
Ja, nach dem Motto, ja.
Also, heißt, du hast richtig viel Kohle und sagst, mein Geschäftsmodell, das wird so durch die Decke gehen, ich kaufe mal Aktien zurück. Aber, um das zu verhindern, dass das bis aufs Maximum ausgereizt wird, darf ein Unternehmen nur 10% aller Aktien zurückkaufen.
Ja.
Weil sonst hast du da natürlich einen Hebel, der ist ja extremst.
Ja, wäre auch vielleicht nicht so günstig für die Aktionäre.
Ne? Ja.
Man schützt sich außerdem noch vor Übernahmen. Denn der Aktienrückkauf verringert die verfügbaren Anteile und so kann dann noch eine feindliche Übernahme schwerer werden.
Ja, und wenn du dann zum Beispiel 10% aller Aktien hast, ich glaube, dass Herr Braun von Wirecard gerade aufstockt.
Ja, vielleicht hat er aber die 10%.
Ich wette immer noch, dass wir bald eine Übernahme von Wirecard sehen.
Ja.
Das vielleicht durch die DK.
Ja, die wollen ja den Braun jetzt raus haben.
Ja, das ist, wie läuft eigentlich ein Aktienrückkauf ab?
Genau, erklär uns das mal.
Es gibt 2 Möglichkeiten. Also, ganz einfach, die loggen sich ein bei ihrem Broker, bei ihrem Girokonto und sagen, hier, ich suche mein Unternehmen. Kaufe ich mal so 20 Millionen Aktien.
Genau, natürlich Meldepflicht.
Ja, also meistens macht man es natürlich mit der Bank seines Vertrauens und sagt, hey, Deutsche Bank, kauf mir mal von meinem Unternehmen Summe XY zu dem und dem Durchschnittspreis, wenn es geht, mal ein paar Aktien zurück. Und dann werden die wirklich am freien Markt gekauft. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Dann gibt es aber noch etwas, was ich natürlich auch ziemlich interessant finde, ist das sogenannte Tender-Verfahren. Also nicht Tinder, hat auch nichts mit dem Schokoriegel-Tender zu tun, sondern es ist wirklich, das ist, wenn ein Unternehmen seinen Aktionären anbietet, hey du hast eine Aktie, ich kaufe sie dir ab zu einem gewissen Aufschlag. Zeigt natürlich, also ich glaube, wenn das passieren würde, ich würde niemals die Aktie verkaufen. Wenn ein Unternehmen schon bereit ist, mehr als den Marktpreis zu bezahlen, um möglichst viele Aktien zu bekommen, ja, dann ist das schon ein enormes Zeichen, dass man da wirklich, also wirklich an sein Unternehmen glaubt, oder?
Ja, vor allem, weil ja auch viele dann ja sagen werden, trotzdem, weil die erstmal die kurzfristige Rendite sehen und nicht die langfristige.
Ja.
Und ich sag mal, das ist dann irgendwie das Dump Money, was man immer so mal auch von Deutschland kennt.
Genau. Was siehst du denn eigentlich, also was siehst du denn noch so als Möglichkeiten? Wir haben ja schon gesagt, also Schutz vor Übernahme, Mitarbeiteraktien, aber gibt es noch eine Möglichkeit, was man eigentlich mit den Aktien machen kann?
Genau, man kann sie kaufen und dann eben vernichten, um dann natürlich dadurch wiederum den Gewinn, einfach vernichten, weg damit. Und dann hat man natürlich weniger Aktien und dann werden auch Gewinne und Dividenden natürlich durch weniger Aktien geteilt und damit wird der Anteil natürlich auch wieder größer.
Also ja. Das ist natürlich wirklich Financial Engineering.
Das ist Engineering, ja. Das ist ja auch die Kritik dann nachher. Ne?
Wichtig ist natürlich, es gibt aber auch Probleme nach einem Aktienrückkauf, die passieren können, wenn man komplett eskaliert
dabei. Wie zum Beispiel Boeing. Ja.
Oder eine allseits von einem geschätzten Wettbewerber, geliebte McDonald's,
ja,
da völlig eskaliert und sagt hier, wir können alles aus dem Cashflow bezahlen, wir brauchen kein Eigenkapital.
Das ist bedenklich.
Dann hast du plötzlich einen negativen Buchwert, weil du mehr zurückgekauft hast, als du eigentlich in der Bilanz hast, also dich noch verschuldet hast über deine Möglichkeiten hinaus. Dann geht es dir vielleicht so wie Boeing und McDonald's. Du hast ein negatives Eigenkapital, du hast einen negativen Buchwert, du hast kein Eigenkapital mehr, hast aber so sehr deine Gewinne aufgepustet durch die Aktienrückkäufe. Das ist schon problematisch.
Und lass dann mal den Aktienkurs in den Keller gehen, wie bei Boeing jetzt.
Ja, du brauchst dann eine Finanzierung.
Negativhebel.
Das ist wirklich brutal. Und ich kann jedem immer nur sagen, der solche Aktien besitzt wie Boeing oder McDonald's, man muss sich immer eins klar werden. Als Eigentümer bist du im Falle einer Insolvenz der Letzte. Also als erstes kommen die Anleihengeber. Und das sind diejenigen, die auch das Geld gegeben haben für die Aktienrückkäufer. Also die kriegen auf jeden Fall vorher ihr Geld als du.
Ja.
Also da muss man wirklich skeptisch, also ich bin immer skeptisch bei negativen Buchwerten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ja, klar. Ja, ist ja keine Kennzahl, die man, ja, kann man nur schwarz oder weiß sehen.
Ja, ja. Aber es hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Unternehmen, sondern auch auf die Aktionäre.
Genau, da gibt es natürlich positive wie auch negative. Fangen wir bei den Positiven an, das wollen wir ja immer machen. Die Zahl der verfügbaren Aktien wird ja verringert, wie schon angesprochen. Und damit hat man einen Effekt, der kann zwar zur Augenwischerei führen, ist aber erstmal für den Einzelaktionär durchaus sinnig, denn man hat einen höheren Gewinn und vielleicht im Zweifel auch eine höhere Dividende, die ausgeschüttet wird und im Zweifel ja auch einen höheren Aktienkurs.
Genau so sieht's aus, ne? Dann hast du aber natürlich auch noch, und das muss man wirklich sagen, negative Auswirkungen. Du hast zum Beispiel einen sehr, sehr teuren Rückkauf. Also wenn du über Buchwert zurückkaufst, hast du ja auch wirklich so das Problem, du bezahlst zum Beispiel das 3- oder 4-fache des eigentlichen Wertes, um eine Aktie zurückzukaufen. Hast du denn noch eine positive Auswirkung?
Ja, Steuervergünstigung. Denn,
wieso denn das?
Ja, wenn die Aktionäre eine Dividende erhalten, müssen sie den Gewinn versteuern. Wenn der Wert der Aktie durch den Rückkauf steigt, muss dieser Wertgewinn nicht versteuert werden.
Ja, also man steigt in der Kurs. Dividenden sind umsonst.
Ja, ja, das ist
die
ja der Trugschluss.
Einfach so.
Ja, die gibt es einfach so wie auf dem
Wochenmarkt. Was willst du mir sagen, dass meine Dividende vom Kurs abgezogen wird?
Und dann auch versteuert wird.
Dann wird sie versteuert?
Ja, auch verrückt. Und so wird dein Kurs gesteigert und dann hast du da natürlich noch keine Steuern drauf zu zahlen, erst beim Verkauf natürlich.
Wow, heißt das dann bei der Dividende, dass mein Vermögen mit jeder Dividendenzahlung weniger wird?
Ja, um den Steuerbetrag.
Nein.
Doch, das ist eine Überraschung, aber wir kennen ja schon.
Bei Dividendenstrategen.
Wir kennen ja deine Einstellung zu Dividenden.
Dann komme ich einfach dazu. Marcel,
ja.
Fazit. Aktienrückkauf, ja oder nein?
Ich sage ja, wenn es kein Aktionismus ist, also wenn es wohl überlegt ist. Das heißt, das Unternehmen sollte kerngesund sein, der Kurs sollte relativ tief sein, eben nahe des Buchwerts oder vielleicht von mir aus ein bisschen drüber, das ist halb so wild.
Und Bayer zum Beispiel, wir haben ja Herrn Nickel gefragt,
genau.
den alten Schatzmeister.
Ja, genau, richtig, da wäre es zum Beispiel angebracht. Und es sollte natürlich nicht aus Fremdkapital passieren, sondern wie bei Apple zum Beispiel aus dem Free Cashflow. Ne? Die haben einfach genug liquide Mittel und können sagen, okay, selbst wenn die Aktie ein bisschen teuer ist, wir kaufen Aktien zurück, weil irgendwie müssen wir unsere Aktionäre
sammeln machen.
Genau, und immer Dividenden erhöht, die man dann wieder versteuert, wie wir wieder beim Thema sind, oder dann auch nicht mehr zurück kann. Ne? Beim Aktienrückkaufprogramm kann man sagen, ganz flexibel, ja, hör mal jetzt eben auf, weil Covid-19.
Shell hat es zum Beispiel ja auch jetzt gemacht. Ne?
Genau.
Das ist, was würdest du bevorzugen? Dividende oder Aktienrückkäufe?
Aktienrückkäufe, genau. Ja. Aber nur, wie gesagt, wenn sie gesund sind.
Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Also jetzt nicht zum Beispiel, es gibt ja auch Unternehmen, die haben so viel Geld und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen.
Also Apple zum Beispiel.
Apple oder auch Biogen.
Ja,
ist ja auch so ein Thema. Die wollen ja fast, was war's?
Ein Drittel
aller Aktien zurückkaufen, weil die einfach so viel Geld haben.
Ja.
Das ist natürlich Financial Engineering bis zum Umfallen.
Ja, das steigert natürlich auch künstlich die Gewinn je Aktie. Das ist natürlich schon heftig, ne? Darf man nicht vergessen.
Was mich natürlich auch mal interessieren würde, du als Zuschauer, achtest du groß auf Aktienrückkäufe oder ist das eher ein Nebenprodukt? Wir hoffen, wir konnten helfen, oder? Heute mit der Folge.
Genau. Ist ja auch ein umstrittenes Thema, gerade auch jetzt, wo Dividendenzahlungen kritisiert von Unternehmen, die während jetzt Kurzarbeit eben haben, ne? Ist ja Aktienrückkäufe immer noch auch noch so ein heikles Thema.
Ja, aber das ist wie Dividenden. Also,
genau, das konnte man eben jetzt in Kräften vielleicht, ne? Mal ein bisschen Licht ins Dunkel
Also man
bringen.
Sollte es auch mal positiv sehen, das muss man auch wirklich sagen. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf.
Genau, wir machen einen Deckel drauf, freuen uns auf die nächste Woche, auf die
neue
Folge.
Denkt wirklich daran, Immobilien, das wird mal das spannende Thema.
Wir möchten alle eure Fragen haben, die ihr dazu haben wollt.
Einfach in die Facebook-Gruppe kommen, eintragen. und wir geben sie einfach weiter. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.